Ja, ich freue mich, dass wir heute ein spannendes Thema miteinander uns anschauen können. Und zwar soll unser Thema heute lauten, geistliche Manipulation vermeiden. Geistliche Manipulation vermeiden. Nicht schön, aber selten. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir über dieses Thema sprechen. Besonders in unserer Reihe, wo wir über viele Facetten des geistlichen Dienstes sprechen. Wenn wir Gottes Stimme wahrnehmen möchten, das auch weitergeben möchten. Wenn wir im Gebet, in der Fürbitte, im Heilungsdienst und so weiter, dort, wo wir uns von Gott gebrauchen lassen möchten, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir uns auch dieser Thematik stellen, geistliche Manipulation. Und ich glaube auch, dass dieses Problem der geistlichen Manipulation ein Grund ist, warum viele Christen sich scheuen, sich dem Heiligen Geist zu öffnen oder den Charismen des Heiligen Geistes, sich darauf einzulassen, weil sie sich davor scheuen, dass sie Opfer von geistlicher Manipulation werden könnten. Denn jeder hat schon mal gehört oder selber erlebt, dass es auch Missbrauch gibt von geistlichen Dingen. Und man möchte eben nicht unter die Räder kommen. Und deswegen hält man dann Abstand. Und jetzt magst du vielleicht sagen, ja, aber doch nicht bei uns. Das ist doch irgendwo da draußen. Aber wir haben uns doch lieb. Und wir haben uns doch kennengelernt und davon können wir doch unter uns nicht ausgehen. Und ich denke, dass das sehr trügerisch ist. Wer meint zu stehen, sagt Paulus, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Und ich habe auch nicht das Bild von mir, dass ich andere geistlich manipuliere. Aber bei der Beschäftigung mit dem Thema denke ich so, Herr, bitte hilf, dass das auch wirklich wahr ist. Denn du kannst so schnell in eine Schiene rutschen, wo du dich selber gar nicht im Blick hast und eine Gefahr einfach ausblenden, naja, das wird mich schon nicht treffen. Wer so denkt, der ist einen Schritt davor, dass es ihn trifft und dass durch ihn oder durch sie Dinge geschehen, die nicht geschehen sollen. Und ich denke, wir müssen uns diesem auch unangenehmen Thema stellen, denn die Bibel stellt klar, dass geistliche Manipulation eine reale Gefahr ist für uns Christen. Und zwar möchte ich euch das als ersten Punkt weitergeben. Manipulation ist eine reale Bedrohung. Und wir werden uns mal folgende Verse hier anschauen, woran wir sehen, dass Missbrauch von geistlichen Dingen dazu führt, dass Menschen manipuliert werden sollen. Matthäus 7, Vers 15 sagt Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Matthäus 24, Vers 11, viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. So geht es darum, Menschen zu lenken, hinter sich her zu sammeln und von der Wahrheit wegzulenken, sie zu manipulieren zu Dingen, zu denen sie eigentlich gar nicht Ja gesagt haben. Denn Verführung ist immer etwas, ich sag mal, wie sagt man, Intrigantes? Ja, also etwas, was nicht offensichtlich ist. Man kommt ja nicht um die Ecke und sagt, hallo, ich möchte dich gerne jetzt verführen und dich ins Verderben stürzen. Macht ja niemand so. Sondern das fängt so subtil an und du hast auf einmal Vertrauen zu jemandem, zu dem du vielleicht gar nicht Vertrauen haben solltest. Markus 13, Vers 22, es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Hier haben wir wieder diese Dynamik der Verführung, manipulieren, eingreifen in dein Denken, in das, was du für richtig hältst, das zu beeinflussen. Und das geschieht durchaus auch durch Zeichen und Wunder, die präsentiert werden. 1. Johannes 4, Vers 1 sagt es auch ganz deutlich. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Jeremia 14, Vers 14. Einige, die im Bibelleseplan auch folgen, sind vielleicht auch gerade gemeinsam mit mir im Jeremia-Buch. Ich finde es ein krasses Buch, wie deutlich Gott in das Volk Israel hineinspricht. Und in Kapitel 14, Vers 14 heißt es, und der Herr sprach zu mir, die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und sie nicht beauftragt, auch nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügenvision, Wahrsagerei, Nichtiges und Trug ihres Herzens. Und das sind jetzt, ist jetzt so ein kleiner Auszug von Warnungen vor geistlicher Manipulation, die stattfinden kann. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Passagen. Aber sie zeigen uns, es gibt eine reale Bedrohung. Die wird von der Bibel unmissverständlich deutlich gemacht, dass du darum weißt. Und deswegen, wenn wir uns mit dem geistlichen Dienst auseinandersetzen, dürfen wir nicht einfach immer davon ausgehen, nur weil der Begriff Heiliger Geist oder Heilung, Weissagung genannt wurde, dann wird schon drinstehen, was auf der Verpackung stand. Denn hier wird ganz viel auf der Verpackung geschrieben, aber innen drin, Jesus sagt es, aber inwendig sieht es ganz anders aus und da besteht eine große Gefahr. Also die Manipulation ist eine reale Bedrohung. Ein zweiter Punkt. Manipulation kennt keine Grenzen. Diese echte Gefahr von geistlicher Manipulation veranlasst manche Christen, sich völlig von der Praxis der Charismen zu verabschieden, weil sie diese Verse lesen, sagen sie, okay, wenn das so gefährlich ist, dann möchte ich am liebsten gar nichts damit zu tun haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, die bloße Existenz von Missbrauch darf nicht den rechten Gebrauch verhindern. Nur weil etwas falsch gemacht wird, heißt es nicht, dass man es nicht gut machen kann und auch nicht gut machen sollte. Und so erlebe ich persönlich durchaus, dass Menschen so irrationale Ängste, eine ungesunde Furcht haben, wenn sie mit diesem Thema des geistlichen Dienstes oder mit dem Heiligen Geist sich beschäftigen, dass sie einen ungesunden Abstand zu den Dingen halten, weil sie überängstlich unterwegs sind. Aber um sich nüchtern und besonnen diesem Thema der geistlichen Manipulation zu nähern, müssen wir festhalten, geistliche Manipulation kennt keine Grenzen. Das bedeutet, es hat viele Schattierungen und passiert oder kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren. Geistliche Manipulation findet nicht nur seinen Ausdruck darin, dass Menschen zum Beispiel mit falschen Prophetien unterwegs sind, sondern kann dich an einen Punkt treffen, wo du das niemals für möglich gehalten hast. Ich möchte gerne ein Zitat vorlesen von Jack Deere. Den habe ich ja schon öfter zitiert. Er hat sich sehr stark mit diesen Themen auseinandergesetzt und schreibt Folgendes, und ich finde das bemerkenswert, was er hier schreibt. Wenn Menschen erlaubt wird oder sie ermutigt werden, ihre Geistesgaben zu betätigen, muss man immer auch damit rechnen, dass diese Freiheit missbraucht wird. Kurz mal Stopp. Wenn du Freiheiten gibst, lässt du Kontrolle los und lässt dich auf jemanden ein. Wenn du jemandem Vertrauen schenkst, dann gehst du ein Risiko ein, und zwar welches? Dass ich enttäuscht werde, dass mein Vertrauen missbraucht wird, dass ich doch belogen werde. Ich habe doch gehofft. Aber eine gute Beziehung wird nur dann stattfinden, wenn es diese Freiheit gibt. Ansonsten wird alles in der Kontrolle landen. Okay, wenn Menschen erlaubt wird oder sie ermutigt werden, ihre Geistesgaben zu betätigen, muss man immer auch damit rechnen, dass diese Freiheit missbraucht wird. Ich denke, dass dieser Satz ganz wichtig ist, um reif zu werden als Christ. Ja, wie konnte das passieren? Ja, was denkst du denn, wie Menschen unterwegs sind? Auch ich habe mir, also nicht ich, sondern Jack Deere schreibt das, auch ich habe mir auf die ein oder andere Weise erlaubt, die meisten geistlichen Dienste zu missbrauchen. Missbrauch liegt in der Natur des menschlichen Herzens. Christen können das mit ihren Prophezeiungen und ebenso mit der Auslegung der Bibel tun. Und jetzt zeigt er so zwei Lager. Die einen, die sehr schnell dabei sind zu sagen, aber bei den Prophezeiungen, da ist immer der geistliche Missbrauch und die Manipulation zu finden. Und er sagt, selbst wenn du das ganze Thema des Heiligen Geistes mal ad acta legst und nur dich auf deine Bibel stützt und nur Bibel, 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 auch dort mit Auslegung der Bibel kann Missbrauch betrieben werden und geistliche Manipulation stattfinden. Er schreibt weiter. Alle Kirchen haben ihre eigene, spezielle Art von Missbrauch. Einige Gemeinden neigen mehr zu übersteigerter Emotionalität, andere mehr zu kaltem, gesetzlichem, selbstgerechtem Pharisäertum. Beide Arten sind ernst zu nehmen und Unrecht. Wir sind oft unserem eigenen Missbrauch gegenüber blind, weil Missbrauch meist von einer falschen Gewichtung oder Anwendung einer guten Sache herrührt. Wir missbrauchen nicht unsere Schwächen. Wir missbrauchen unsere Stärken. Deswegen fällt es uns so schwer, unseren eigenen Missbrauch zu erkennen. Es ist der Missbrauch einer Stärke von etwas, das uns und andere zum Segen geworden war. Jede Gemeinde hat ihre Stärken. Jede Gemeinde hat ihre Koryphäen in irgendeinem Bereich. Und genau dort, wo du besonders stark bist, kannst du genau das verwenden, was eigentlich zum Guten dient. Kannst genau das verwenden, um andere gefügig zu machen, andere zu dominieren und sie auf eine Spur zu bringen, wo sie von alleine nicht hingehen würden. Und du kannst das ganze Thema des Heiligen Geistes wirklich, wenn du das wirklich beiseite schiebst, bedeutet das nicht, dass du frei bist von geistlichem Missbrauch oder geistlicher Manipulation. Du kannst ganz ohne diese Dinge, nur mit der Bibel in der Hand, das missbrauchen, um Menschen zu manipulieren. In Sekten passiert das Tag ein, Tag aus. Durch Macht, die verliehen ist, werden Menschen, die sehr stark sind in einer gewissen Art und Weise, zum Beispiel in der Kommunikation, werden sie versuchen, dich zu beeinflussen und auf Pfade zu bringen, wo du selber nicht hingehen wolltest. Und es ist wichtig für uns zu erkennen, dass einfach nur zu sagen, ah, das mit dem Heiligen Geist, das lasse ich mal lieber, denn ich möchte nicht manipuliert werden. Wer sagt dir eigentlich, dass du nicht auch einfach durch die Wortverkündigung manipuliert wirst? Ist dir das schon mal passiert, dass du manipuliert wurdest? Hast du mal gemerkt, dass jemand in einer Art und Weise gesprochen hat und auf einmal hast du gemerkt, Moment mal, das nimmt jetzt irgendwie so eine komische Färbung an? Irgendwie kommt damit etwas Gutem, aber überzeichnet das vielleicht auf eine Art und Weise. Wir werden uns gleich paar Sachen anschauen, wie man Manipulation auch erkennen kann oder was Manipulation auch befördert. Aber sicherlich habt ihr das schon einmal erlebt, wo ihr gemerkt habt, mein lieber Freund, du bist ein falscher 50er. Oder vielleicht noch nicht einmal komplett, ich sag mal, so ein Wolf, ja, sondern jemand, der einfach in seiner Unreflektiertheit versucht, Gedanken in eine Gruppe zu platzieren, die nicht von hier kommen, sondern einfach nur seinem Wunschdenken entstanden sind. Weil diese Person unbedingt etwas möchte. Vielleicht auch aus guten Motiven. Denn die Stärke, das Gute wird oft verwendet, um andere zu manipulieren. Aber ich übergehe sie, ich bin nicht sensibel für ihre Befindlichkeit, sondern ich breche das übers Knie, um sie dorthin zu bringen, wo ich sie hinhaben möchte. Und wie sagt man, der Weg zur Verdammnis ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Es sind immer gute Dinge, die ich vorhabe. Leiter neigen häufig dazu. Menschen, die in Führungsverantwortung sind, neigen sehr schnell zur Manipulation. Vor allem, wenn du ein starker Leiter bist und eine tolle Vision hast vor dir. Also ich rede jetzt noch nicht einmal von einer geistlichen Vision, sondern einfach nur eine Vorstellung, was kann zum Beispiel hier mit dem Haufen passieren. Und ich habe so eine Überzeugung, dass ich jeden Einwand irgendwie einfach überbügel oder wegbügel und euch so traktiere, dass alle am Ende Ja sagen. Und alle sind dann auf einmal auf dem Kurs und sagen, jawohl, er hat es doch gesagt. Und irgendwann bricht dann alles auseinander und denkt, wie konnte das denn sein? Das waren doch alles löbliche Ziele. Oft, weil geistlich manipuliert wurde. Und das passiert viel häufiger, als es uns lieb sein kann. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Alles im Reich Gottes kann missbraucht werden. Alles Heilige, alles Schöne, alles Gute kann missbraucht werden, um andere zu beherrschen, andere zu kontrollieren und gefügig zu machen für die eigenen Wünsche und für die eigenen Ziele. Und das geht viel leichter, als man denkt. Weil die allermeisten nicht sich bewusst sind, dass auch in den eigenen Reihen solche Mechanismen wirken können. Und da müssen wir Acht geben. So, um effektiv auch geistliche Manipulation vermeiden zu können, müssen wir natürlich die Mechanismen kennen. Das Thema ist natürlich riesig. Es ist übrigens ein fettes Thema, ja. Und das wird uns wahrscheinlich auch in Zukunft immer mal wieder auch beschäftigen. Wir werden uns heute einige anschauen, die besonders verbunden sind mit dem geistlichen Dienst, mit dem Dienst im Heiligen Geist, mit den Charismen. Wo gibt es dort Mechanismen, die zumindest geistliche Manipulation befördern, verstärken, möglich machen? Und da werden wir uns jetzt mal einige anschauen. Unser nächster Punkt, den habe ich überschrieben mit Manipulation durch Übertreibungen. Manipulation durch Übertreibungen. Auch diese Form der Manipulation ist in allen Lagern zu finden. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu denjenigen, die sich ganz gerne von Versen wie in Matthäus 7, Vers 15, wo haben wir es? Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe, zum Beispiel. Gibt es einige, die immer übertrieben reagieren, wenn sie irgendwie nur hören, da möchte jemand etwas Prophetisches weitergeben, wird dieser Vers pauschal auf jede Situation angewendet. Ja, Vorsicht vor den falschen Propheten. Das ist eine Übertreibung, das ist nicht das, was der Vers sagt. Der Vers sagt nicht, alles, was prophetisch um die Ecke kommt, ist teuflisch und schlecht. Aber es gibt einige, die auf eine Art und Weise Menschen manipulieren, indem sie Warnungen aussprechen und dann solche Verse überspannen und überdehnen und auf jede Situation anwenden, die da kommen kann. Also du kannst gar nicht zum Beispiel mit etwas Gutem Prophetischen kommen, weil hier manipuliert wird durch Übertreibungen. Und auf der anderen Seite, und die ist vielleicht für uns auch jetzt interessanter, können, so wie Paulus es auch im 1. Korinther bezeichnet, die Geistbegabten, also diejenigen, also jeder hat den Heiligen Geist, wer Jesus Christus nachfolgt und ist auch beschenkt mit Gaben. Und er bezeichnet an einer Stelle diejenigen, die im Heiligen Geist dienen, als Geistbegabte. Geistbegabte können in Gemeinde manipulativ auftreten, wenn sie häufig einfach natürliche Vorgänge, einfach was ganz normal ist und nicht außergewöhnlich ist, immer spiritualisieren, vergeistlichen, immer irgendwie da noch eine Prise Heiliger Geist reinstecken, wo du denkst so, ja, ich habe mir die Socken heute auch einfach nur so ausgesucht. Aber bei dir war es immer gleich eine göttliche Fügung, die gesagt hat, heute Adidas-Socken, weiß. Ich guck nochmal, jawohl, Halleluja. Wie sieht's bei dir aus? Wie bist du zu deinem Sockenpaar gekommen? Die waren sauber, genau. Preis den Herrn dafür, das ist schon gut, das ist ein guter Anfang. Übertriebene Vergeistlichung passiert sehr häufig dort, wo Menschen eine Freudigkeit auch daran bekommen, sich mit der Dimension des Heiligen Geistes auseinanderzusetzen. Man ist so begeistert von dieser Ebene, dass Gott so hineinragt in unser Leben, dass er nicht einfach nur der alte Vater im Himmel ist, der ganz weit weg ist, sondern dass Gottes Geist hier jetzt mich lenkt und begleitet und meine Gedanken auch beeinflussen möchte, so dass man irgendwie überhaupt keinen
gar keinen Messwert mehr hat. Alles ist hochgeistig.
Bitteschön. Das ist sehr gut gesagt. Wenn wir es mit dieser Situation zu tun haben, geht es jetzt nicht, wenn wir solche Formen der Manipulation entdecken, bedeutet das nicht immer, dass das gleich falsche Propheten sind und die werden in der Hölle schmoren. Das ist nicht der Punkt. Du hast auch schon manipuliert. Du hast, also ich nicht, aber du hast schon Menschen beeinflussen wollen. Das passiert immer. Oder häufig. Wichtig ist, dass wir dafür Antennen haben und es erkennen und auch das dann vermeiden oder überwinden. Und das ist ganz wichtig, was Doris gerade gesagt hat. Dort, wo Menschen übertrieben vergeistlichen, hat das oft mit einem Minderwertigkeitsempfinden zu tun. Denn dort, wo ich immer vergeistliche, bin ich ja super wichtig. Also ich bin Gott so wichtig, dass er mir sogar die Sockenfarbe diktiert. Man könnte auch sagen, du bist vielleicht so dumm, dass Gott dir sogar die Sockenfarbe diktieren muss, weil du es nicht selber hinkriegst. Aber es hat oft etwas mit Kompensation zu tun. Ich muss irgendwie mir Geltung verschaffen. Und unter Christen funktioniert das wunderbar, wenn man immer noch so eine Prise göttliche Fügung für einen ganz natürlichen Prozess hineingibt. Weil wer will dagegen auch etwas sagen? Ja, niemand möchte etwas gegen die Fügung des Heiligen Geistes sagen. Wer will sich schon mit dem Heiligen Geist anlegen? Denn wenn ich mich mit dir anlege, dann lege ich mich ja auch gleichzeitig mit Gott an. Das kann eine ganz schön fiese Nummer sein, sodass alles immer vergeistigt wird. Und natürlich ist es zum einen eine Kompensation des eigenen Minderwerts, aber es ist auch eine Manipulation dahingehend, dass Menschen mich glorifizieren. Also nicht nur, dass ich sage, hey, ich bin wer, sondern du sollst es auch in deinem Herzen spüren, dass ich besonders bin. Nicht nur, es reicht nicht nur, dass ich mich besonders fühle, sondern ich möchte dieses geistliche Erleben, so wie ich das zumindest deute, möchte ich so ausbreiten, dass andere einen Knicks eigentlich vor mir machen und mich als etwas ganz Besonderes ansehen. Das Teilen von Erlebnissen Gottes. Und ich denke, wir erleben viel mehr mit Gott, als wir voneinander wissen. Durchaus. Das ist wichtig. Wenn wir nur das Gegenstück betreiben zu der Übertreibung, machen wir es nicht besser. Eine Untertreibung ist auch nicht gut. Also wenn offensichtlich Gott etwas gewirkt hat, ich habe das schon einmal gesagt, Gott hat dir wirklich etwas offenbart und du gehst daher und sagst, ich hatte eine gute Idee, raubst du dem Herrn die Ehre. Wenn du eine Heilung erlebt hast, dann ist sie dazu da, um auch andere zu ermutigen, ja, es weiter zu sagen, was der Herr Großes getan hat. Wir sollen die Wunderwerke Gottes erzählen. Wenn du einfach sagst, naja, ich habe ein bisschen Sport gemacht, dann ist das schon, hat das schon irgendwie geklappt und gibst aber Gott nicht die Ehre dafür, das findet Gott auch nicht so witzig. Ja, also Untertreibung ist natürlich nicht die Devise, wie wir auf Übertreibung reagieren, sondern dass wir wahrheitsgetreu sind. Wir hatten das letztens in einem Gebetstreffen, ging es um die Attacken des Satans, die wir auch als Christen erleben können, wie er versucht, uns auch zu traktieren und dass es dann Christen gibt, da vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, wir haben dann darüber gesprochen, dass einige Christen immer alles auch an dieser Stelle vergeistlichen, indem jede Situation, die irgendwie schwierig sein könnte, immer Satan. Ich bin so wichtig, ja, dass wirklich alles und jede Situation, die schiefläuft, muss immer Satan mit einer ganzen Legion gleich gegen mich angehen. So ein Kämpfer bin ich im Reich Gottes. Jo, vielleicht hast du einfach einen Parkplatz nicht gekriegt, weil du einfach zu spät losgefahren bist. Ja. Was sagst du? Genau, der Satan muss dafür alles herhalten. Die andere Seite wäre natürlich auch nicht gut zu sagen, es gibt überhaupt gar keine geistlichen Angriffe. Ja, alles immer so irgendwie versuchen, naturalistisch mit unseren Kapazitäten irgendwie zu erklären. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Wir sollen nur an dieser Stelle einfach achtsam sein, dass Übertreibungen, wenn ständig und alles, ich kenne einige, die können schier keine Woche erleben, ohne dass sie Jesus leibhaftig gesehen haben. Da gibt's ganz viele Mängel in diesem Leben, ganz viele Mängel. Aber die haben schier wöchentlich eine Visitation vom Herrn persönlich. Und ich denke so, jo, vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen Und wenn ich so häufig den Herrn leibhaftig sehen würde wie du, dann wäre ich schon ein ganz anderer Mensch. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Manipulation durch Übertreibungen. Übertriebene Vergeistlichung. Ein weiterer Punkt, Manipulation durch Immunisierung. Das hat ein bisschen was mit dem vorherigen auch zu tun. Also wenn ich mit geistlichen Erfahrungen irgendwie inflationär umgehe, dann hat das oft zur Folge, sich selber in eine unanfechtbare Stellung zu manövrieren. Also weil ich so viel erlebe und weil ich so geistlich bin, kannst du mich eigentlich nicht kritisieren. Und dieses Ding passiert sehr häufig in der christlichen Kirche. Sehr häufig. Da sagt man, merkst du auch, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwie sehe ich hier eine Schwäche. Noch nicht irgendwie, es geht jetzt nicht darum, so bist ein falscher 50er und falscher Prophet, sondern merkst du hier, der Umgang mit Menschen ist vielleicht nicht so ganz gesund. Müsste man doch mal eigentlich ansprechen. Es bringt etwas Ungutes einfach hinein. Unversöhnlichkeit wird stärker. Ja, aber kannst du auch nicht ansprechen. Siehst du nicht, was für geistliche Dinge diese Person erlebt? Da müssen wir drüber hinwegsehen. Weil die Person ist so geistig stark. Gott beschenkt diese Person geistig auf so vielen Ebenen. Können wir doch nicht irgendwie kritisieren. Und manche charakterschwache Person flüchtet sich in einen geistlichen Erfahrungsschatz wie ein Schutzwall, durch den du erstmal durchkommen musst, wenn du mich versuchen möchtest anzugreifen. Wenn du mich korrigieren möchtest, wie erklärst du dir dann bitteschön meine geistlichen Erfahrungen? Das wird natürlich niemals so plump gesagt und niemand denkt aktiv so. Aber es sind oft subtile Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen können. Dass wir uns versuchen zu legitimieren und zu rechtfertigen, auch unsere Schwächen in dem, was wir alles erlebt haben und unsere Besonderheit dadurch auch herausstellen und dann gegen jeden Angriff immun werden. Und jetzt kommen wir zu einem, bitte. Ja, voll krass, wie du das sagst. Du bist konfrontiert mit einer Person, die ganz viel Segnungen aufweisen kann. Und dann fällt es einem schwer, da in die Korrektur zu gehen. Was ist, wenn jemand ununterbrochen Menschen zum Glauben führt, auf evangelistischer Ebene, aber du siehst da ein Problem? Boah, der bringt so viel zum Glauben und boah, wir können den doch jetzt nicht irgendwie in die Korrektur nehmen, weil wenn der weg ist, dann kommen gar keine Leute mehr zum Glauben. Und das kann doch nicht passen, deswegen lassen wir das einfach. Das ist ein Schutzwall. Und ich finde Folgendes interessant. Wenn wir mit charakterschwachen Personen zu tun haben, ist mal ganz diplomatisch, also es trifft ja auch nicht uns, ja, sind die Leute, die heute nicht hier sind. Und wir dann, wie du es eben gerade beschreibst, da ist eine Person mit einem starken prophetischen, mit einer starken prophetischen Begabung, aber mit einem unmoralischen Verhalten. Wie ist das zusammenzukriegen? Und wenn es wirklich so ist, dass diese Unmoral wirklich Unmoral ist, was sagt das dann über diesen geistlichen Wert? Ihr versteht das Dilemma, oder? Und da lernen wir in 1. Korinther 1, Vers 7 schreibt Paulus der völlig verkorksten Gemeinde in Korinth, und das wird ein langer Brief mit sehr viel Korrektur, sagt er, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Und er lobt sie dann in diesem Abschnitt dafür, dass sie so stark im Geistlichen wirken. Aber wir sehen dann im Verlauf des Textes, dass dieses offensichtliche Geisteswirken keine Unmoral legitimiert. Sie dadurch nicht immun sind gegen Kritik, ganz im Gegenteil. Nachdem Paulus ihnen glaubwürdig die Wirkung des Geistes bescheinigt, ihr habt wirklich starke Wirkung des Geistes, geht er in Kapitel 5 zum Beispiel ran und sagt, die sexuellen Perversionen in eurer Gemeinde gehen gar nicht. Kapitel 11, eure Saufgelage beim Abendmahl gehen gar nicht. Ey, ganz ehrlich, hätte ich den ersten Korintherbrief nicht. Ich hätte anders den Brief eingeleitet. Also wenn Waldemar den geschrieben hätte, dann würde ich sagen, alles, was in eurer Gemeinde passiert, das kommt von Satan. Denn wenn ihr so lebt, dann kann da gar nichts Positives sein. So hätte ich geschrieben. Der Heilige Geist wollte nicht, dass ich das schreibe. Deswegen bin ich nicht schon vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen, zur Welt gekommen, muss man so sagen. Ne? Und Paulus hat es geschrieben. Das finde ich krass. Er sieht Geisteswirken, aber er sieht auch einen Lebensstil, der nicht zusammenpasst. Aber er sagt jetzt nicht, naja, weil ihr so stark geistig seid, so krass unterwegs seid, deswegen lassen wir mal fünf gerade sein. Hauptsache, ihr seid im Heiligen Geist unterwegs. Nee, ihr seid nicht immun. Euer Geisteswirken macht euch nicht immun, sondern vielmehr, weil ihr so stark im Geist seid, müssen wir unbedingt auch euer Leben auf die Reihe kriegen. Und wir sehen auch, zum Beispiel im Galaterbrief, das, was einigen vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass Geisteswirken vorhanden sein kann und trotzdem muss Irrlehre bekämpft werden. In Galater 3, Vers 5 schreibt Paulus den Galatern: Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Der Galaterbrief ist diese Spannung. Bist du durch den Glauben gerecht gesprochen und hast ewiges Leben? Oder tust du das durch deine Bemühungen und deine Leistungen? Das ist im Prinzip das große Thema. Und die Galater waren gerade am Kippen, wieder zurück. Ja. Und achtet mal hier in Kapitel 3, Vers 5, heißt es, der Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus dem oder aus der Quelle? Wichtig, in Galatien passieren Wunder jetzt. Die griechische Form, die er hier verwendet, ist keine Vergangenheitsform. Er sagt nicht, damals ist etwas passiert, sondern so wie er schreibt, möchte er darauf hinweisen, ihr lebt in diesen Dingen. Ihr erlebt Wunderwirkungen Gottes. Ihr erlebt Wunderwirkungen des Heiligen Geistes dort, wo ihr seid. Und was ist die Quelle daraus? Woher speist sich das, was ihr erlebt? Aber in Kapitel 1, Vers 6 hat er gesagt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Puh, also hätte ich den Galaterbrief geschrieben, auch hier hätte ich ganz anders geschrieben. Ich hätte ganz, diesen Vers hätte ich gar nicht, hätte gleich gesagt, das, was ihr da alles erlebt, kann gar nicht richtig sein. So, das ist eine Spannung. Ich kann sie auch gar nicht richtig auflösen. Ich sehe einfach nur, Gemeinden können auf Abwege kommen, falsche Konzepte über das Evangelium, unsere Errettung bekommen und trotzdem echtes Wunderwirken erleben. Aber nur weil sie Wunderwirken erleben, sagt nicht Paulus, ist alles schön und gut, sondern ich muss unbedingt die falsche Theologie, die falsche Bibellehre, die hier drin ist, muss unbedingt ausgemerzt werden und adressiert werden. Ihr könnt euch nicht in diesem Schutz, in diesem Gürtel einfach verstecken und sagen, bei uns ist alles gut, weil wir merken die Wirkung des Heiligen Geistes. Bei uns sind Leute gesund geworden, weil wir für sie gebetet haben. Ja, schön und gut, ja. Ihr glaubt an die Kraft Gottes, aber ihr habt einige Konzepte erlaubt, die sind ungesund und die sind falsch. Und die müssen beseitigt werden. Ansonsten setzt ihr alles aufs Spiel. Und dann wird auch irgendwann dieses Wirken auch aufhören. Der Geist Gottes wird sich irgendwann verabschieden, weil, um in der Sprache der Offenbarung und den Sendschreiben zu sprechen, dann wird irgendwann der Leuchter umgekickt, umgestoßen und die Gemeinde ist nicht mehr. Diese Dinge sind äußerst wichtig, weil wir, na, ihr vielleicht nicht, aber ich dazu neige, wenn ich irgendwo eine massive Unmoral feststelle, sage, kann kein Geisteswirken sein, oder Irrlehre, kann kein Geisteswirken dahinter sein, entweder neigen wir dazu, dass wir alles im Bausch und Bogen verurteilen, dass Kinder mit dem Bade ausschütten, oder wir sind so beeindruckt
vom geistlichen Wirken, dass irgendwie Bewegungen, oft sind wir beschäftigt als Europäer mit amerikanischen neuen Bewegungen, Kirchen, die krass wirken, sehr stark durch PR und soziale Medien und Musik richtig Eindruck schinden. Und dann bist du konfrontiert und merkst so, okay, da gibt's gute Impulse, das ist heilsam und da wirkt Gott durch und er erreicht damit auch Dinge. Aber ich bin hier zum Beispiel bei den Leitern, gibt es moralische Verfehlungen, die haben es ganz schön in sich. Da gibt es falsche Lehren, die sind echt übel. Und da gibt es viele Christen, die sind so beeindruckt von dieser geistlichen Wirkung, die ja durchaus auch da sein kann, dass sie dann alles schlucken und sagen, wir müssen drüber wegschauen, weil ja hier geistliche Wirkungskraft ist. Und diese beide Art und Weisen zu reagieren, das tut Paulus beides Mal nicht. Er schüttet nicht das Baby mit dem Bade aus und sagt, das muss alles schlecht sein. Aber er sagt auch nicht, weil dort gute Dinge passieren, halte ich meinen Mund. Und das ist ein wirklicher Drahtseilakt zu sagen, ich möchte das Gute behalten und mich vom Bösen fernhalten und wirklich meine Stimme dagegen erheben. Aber ich sage euch, überall, wo ihr Lehre, wie jetzt bei den Galatern, oder Unmoral, wie bei den Korinthern, geduldet oder toleriert wird und mit Geisteswirken ausgespielt wird, weil man ja so viel Dinge erlebt, ich sage euch, dort findet geistliche Manipulation statt. Und zwar zu einem erheblichen Maße. Dort werden Menschen hinters Licht geführt und oft sind da sehr, sehr missbräuchliche Strukturen hinter, gerade von den Leitern. Und das sage ich nicht einfach so über andere, sondern muss ich mich selber beim Sprechen ja auch drunter stellen. Waldemar, wie sieht's bei dir aus? Dieses Thema eignet sich nicht dazu, den Finger zu nehmen und auf andere zu zeigen, sondern dieses Thema eignet sich dazu, sich selber zu prüfen. Denn du hast Einfluss auf Menschen, jeder von uns. Und wenn du denkst, nein, ich bin doch gar kein Leiter. Du hast Einfluss auf Menschen. Und du kannst auch Menschen manipulieren. Diese Themen sind auch für uns wichtig, wie wir uns auch verhalten. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, damit Korinth nicht auf die Idee kommt, dass sie sich irgendwie verstecken kann, sehen wir auch in 1. Korinther 14, Vers 37, wie Paulus die Propheten in Korinth in ihre Schranken weist, nachdem er einiges Fehlverhalten dort offengelegt hat. Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein, hier haben wir es, Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Und damit zeigt er, dein Geistwirken, schön und gut. Ich sage auch nichts dagegen. Ich sage aber, die Dinge müssen anders passieren. Und wenn du jetzt meinst, du kannst dein Spiel einfach so fortführen, sage ich dir, du bist ein Prophet. Okay. Aber ich habe das Gebot des Herrn. Das bedeutet, ist auch für uns wichtig, nur weil jemand sehr stark geistig begabt ist, und da kann es durchaus sein, heißt es nicht, dass die Gemeinde geleitet wird von Propheten. Okay? Es gibt manchmal tatsächlich geistbegabte, prophetisch begabte Leute in Gemeinden, und wenn sie dann auch auftreten, dann fasziniert das einige so sehr, dass sie sagen, wir müssen uns dem prophetisch Begabten unterordnen und er leitet durch seine prophetische Begabung die Gemeinde. Aber die Gemeinde wurde nie von Propheten geleitet, sondern von Ältesten. Die können auch manchmal gleichzeitig Propheten sein. Aber das allerwichtigste Kriterium, um Gemeinde zu leiten, ist in der Ältestenschaft niedergeschrieben in 1. Timotheus 3, dass du einen guten Charakter hast und dass du, wer weiß es, lehren kannst. Steht nicht, und du musst prophezeien können. Ist schön, ja, und strebe danach, ja, sagt Paulus auch. Überhaupt nichts gegen diese Gabe. Ich will doch mehr davon. Aber geleitet wird durch das Wort. Und das ist ein Aspekt, den wir beachten müssen, wenn wir uns diesem Thema widmen, Manipulation durch Immunisierung, dass Menschen nicht einfach so geistbegabt auftreten und dann alle in ihre Spur bringen möchten durch ihre Begabung, die sie haben, aber sie müssen sich trotzdem der Leitung unterordnen, denn geleitet wird durch das Wort und nicht primär durch Prophetie. Bitte. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich, wir können uns oft die Wahrheit nicht selber sagen. Wir müssen sie gesagt bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns konfrontieren lassen, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und dort, wo wir aufrichtig und ehrlich uns diesem Thema widmen, glaube ich auch, dass dann Gott auch einen offenen Blick geben kann. Und deswegen ist Gemeinde auch wichtig. Wir sind kein Club und kein Verein, sondern es ist wichtig, Teil in Gemeinde zu sein, um die Dinge gesagt zu bekommen, die ich selber so umschiffe. Und dann irgendein Bruder oder eine Schwester muss sich doch finden lassen, die mich so sehr liebt und sagt, mein lieber Freund, gut gemeint, aber so geht es nicht. So nicht. So funktioniert das nicht im Reich Gottes, so funktioniert das nicht in Gemeinde, so kannst du nicht umgehen. Deswegen brauchen wir Gemeinde. Auch deswegen sollen wir die Gemeinde nicht verlassen oder nicht versäumen, sondern ein integraler Bestandteil des Leibes sein, weil wir diese Korrektur unbedingt nötig haben. Wir sehen das leider nicht. Das ist echt, auch wenn du jemand bist, der viel sieht bei anderen. Ich habe so das als Beruf, ja, dass ich immer anderen irgendwie Ratschläge geben muss. Und dann denke ich, ah ja, ich sehe hier und dort und dann, aber was ist denn mit meinem Balken in meinem Auge? Ich brauche auch Brüder, Schwestern, die mir dann sagen, Waldemar, ich sehe das. Das gefällt mir nicht. Das macht mir keinen Spaß. Und dann bin ich auch bedröppelt. Aber es kann doch nicht um einen selbst gehen. Amen. Es geht um Jesus, um seine Ehre. Und wenn diese Korrektur bedeutet, ihm ähnlicher zu werden, dann will ich da durch. Habe ich das laut gesagt? Aber nicht heute Abend, ja. Behalte das für euch. Okay, lass uns mal einen Schritt weitergehen. Also wir haben jetzt, Manipulation ist eine reale Bedrohung, kennt keine Grenzen. Manipulation geschieht durch Übertreibung, durch Immunisierung und durch Entmündigung. Manchmal kann es passieren, im Eifer des Gefechts, zum Beispiel bei der Gabe der Prophetie, dass bei der Weitergabe prophetischer Worte einem die Freiheit geraubt wird, dieses Wort auch für sich zu prüfen. Sondern indem Gott mir einen Eindruck gibt, drückt er mich so hart und so stark, dass wenn ich das weitergebe, dass ich jemanden eigentlich die Möglichkeit gebe, irgendwie darauf zu reagieren. Sondern, du brauchst das nicht prüfen, das habe ich schon für dich gemacht. Sagt auch niemand so, aber wir können in der Art und Weise, wie wir Dinge vermitteln, können wir Leuten einen gewissen Freiheitsentzug zufügen. Sagt man das so? Nee, das war ein schlechter Satz. Aber dort, wo im Geistlichen gedient wird, im Namen des Heiligen Geistes, musst du immer darauf Acht geben, es muss auch Freiheit herrschen. Ja, ich werde im Dienste des Heiligen Geistes nicht entmündigt. Ich bin ein mündiger Mensch. Das heißt nicht, dass ich am Ende in der Konfrontation mit dem Heiligen Geist selber entscheide, was richtig ist. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn ein echtes Wort vom Heiligen Geist mich durch ein prophetisches Wort trifft, dann muss die Freiheit in diesem Setting da sein, dass ich aus freien Stücken darauf reagiere. Entweder sage ja oder nein. Ich finde interessant, wir haben vor ein paar Wochen haben wir uns Apostelgeschichte 21 angeschaut. Ich weiß, ihr könnt euch daran erinnern und könnt das so alles abrufen. So eine Situation in diesem Kapitel, wo Paulus immer wieder daran erinnert wird, was ihm blühen wird, wenn er so weitermacht, ja, dass er irgendwann in Ketten landen wird. Vielleicht können sich einige erinnern. Und auf dem Wegesrand gibt es unterschiedliche Christen, die ihnen das durch den Geist weiter sagen. Vielleicht wisst ihr jetzt, um welche Situation es sich handelt. Und einige, die dieses prophetische Wort an den unterschiedlichen Stationen weitergegeben haben, meinten, dass der Heilige Geist Paulus hindern möchte, weiterzugehen. Und das finde ich interessant, dass durch die Weitergabe dieses prophetischen Eindrucks und die Leute, was sie aus ihrer Anwendung daraus dann geschlussfolgert haben, Paulus, du sollst nicht gehen, ist interessant, dass Paulus sich die Freiheit hat nicht nehmen lassen, selber damit umzugehen. Selber dieses Wort zu hören und selber als mündiger Christ zu seiner Schlussfolgerung zu kommen. Er hat nämlich gesagt, Leute, ich bin völlig überzeugt, jetzt mal in meinen Worten, ich bin völlig überzeugt, dass ihr es falsch deutet, dass ihr es aus eurer Emotionslage deutet, so, oh, das wäre so traurig und deswegen bleibe ich jetzt lieber hier und baue mir hier ein Nest. Sondern nein, es ist in Übereinstimmung von dem, was ich von Anfang an gehört habe und deswegen gehe ich und werde freiwillig in die Ketten gehen. Oh, das ist schon auch echt krass, kann man sich echt gar nicht vorstellen. Also, wichtig ist, gleich bist du dran, Prüfung kann und also kann von allen geschehen und wird niemals limitiert. Lass uns kurz diese Verse anschauen und dann bist du dran. 1. Korinther 14, 29. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Ich muss bei der Weitergabe von prophetischer Rede, muss ein Feeling, eine Atmosphäre vorherrschen, dass Leute prüfen. Egal wie dringlich ich dabei bin. Ihr habt es schon mal gehört, auch von mir, wenn ich prophetische Worte, die an mich herangetragen wurden oder an uns als Leitung, die ich dann weitergegeben habe, dann sage ich, wir glauben, dass das hier ein Wort des Herrn ist. Werdet ihr, ich will ja nicht lügen, ja, und damit geistig manipulieren, aber ich meine, dass ich mich zumindest bemühe, immer zu sagen, nehmt es mit und prüft's. Ich sag, dass ich davon überzeugt bin, aber ich will dir nicht das Gefühl geben, dass wenn du, warum auch immer, zu einer anderen Schlussfolgerung kommst, dass du damit ein Problem mit mir und vielleicht sogar mit dem Herrn Jesus hast. Weil das passiert dann. Wie kann ich mich, das kam so mit so einer Kraft rüber, aber irgendwie, ich kann das für mich nicht annehmen. Warum auch immer? Ja, vielleicht liege ich ja falsch. Wir brauchen diese Freiheit zum Prüfen. Das können wir nicht anderen abnehmen. 1. Thessalonicher 5, 20 bis 21, Prophezeiung verachtet nicht, sondern nehmt alles für bare Münze. Nein, prüft aber alles. Das Gute haltet fest, jetzt habe ich den Folgevers nicht abgedruckt, und von allem Bösen haltet euch fern. Sorry, das ist natürlich ein Fehler, muss noch weitergehen. Aber auf jeden Fall prüft alles. Nicht manches, sondern alles, prüft es. Bitte. Ja, das ist das Dilemma, dass wir Menschen falsche Schlussfolgerungen ziehen können. Das ist hart. Aber wenn der Herr durch ein prophetisches Wort zu einer Gemeinde spricht, dann angenommen, wir als Leitung haben die richtige Schlussfolgerung, was auch sonst, und die anderen nicht oder einige haben sie nicht. Und angenommen, es ist wirklich ein echtes Wort des Herrn. Es ist nicht meine Aufgabe, den Job des Heiligen Geistes zu übernehmen und Menschen zu überzeugen. War es noch nie. Meine Aufgabe ist nicht, andere Menschen zu bekehren. Meine Aufgabe ist, Zeugnis abzulegen. Und wenn der Herr möchte, dann muss er weiterarbeiten. Muss er vielleicht noch andere Fügungen geben, dass jemand erkennt, ich hätte es eigentlich schon vorher erkennen müssen, jetzt schnall ich's. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, der Herr wollte euch auf etwas hinstupsen und du hast gesagt, na, ist nicht so. Und dann kam wieder etwas, Moment mal, das habe ich schon mal gehört, das kenne ich irgendwoher. Herr, steckst du dahinter? Kennt ihr das? Kein Geistbegabter unter uns, doch. Und dann vielleicht ein drittes Mal und denkst so, ey, jetzt habe ich hier so ein dreifaches Zeugnis. Das habe ich mir nicht ausgesucht, das habe ich nicht gesucht. Es hat mich ereilt. Ich bin überzeugt. Hey, Gott ist gut. Wir sind sehr langsam im Verstehen manchmal. Du wolltest noch was sagen, ne? Ich muss ein bisschen anziehen. Sorry. Aber ich möchte noch ganz kurz an dieser Stelle sagen, Manipulation durch Entmündigung kann auch ganz ohne Geistesgaben funktionieren. Und zwar kann ein ähnlicher Fall der Entmündigung vorliegen, wenn zum Beispiel Freiheiten beschnitten werden, die Gott dir gibt, aber ein Leiter oder ein Hauskreisleiter oder einfach ein Bruder, der es gut meint, deine Freiheiten raubt und dein Gewissen mit Dingen belastet, wo Gott dir eigentlich gesagt hat, du brauchst dir hierüber überhaupt kein schlechtes Gewissen machen. Und auch dort wird entmündigt. Ich dürfte, aber mir wird das Gefühl gegeben, weil ich das mache, bin ich irgendwie falsch und schlecht. Auch hier findet Entmündigung statt. Ich möchte da auf eine Predigt hinweisen, falls dich das Thema interessiert. Gewissensunterschiede ertragen. Zur Corona-Zeit habe ich mal darüber gesprochen. Gewissensunterschiede ertragen. Ganz wichtige Einheit gewesen. Wir lesen jetzt diese Verse nicht im Detail. 1. Timotheus 4, 1 bis 3 und Matthäus 23, Vers 4, wo Dinge aufgeführt werden, wo Menschen belastet werden, von denen Gott überhaupt gar nicht sagt, dass wir sie tun sollen oder lassen sollen. Auch da kann das passieren und in Gemeinde viel zu schnell, dass ich durch meine persönliche Befindlichkeit sage, Andi, du solltest das aber sein lassen. Aber mit einem Gestreiften kannst du nicht kommen, ja? Es muss schon eine Tuchhose sein. Also, aber lassen wir das mal. Dort passieren die gleichen Mechanismen, dass ich andere entmündige, sie aus der Freiheit nehme und sie eigentlich zum Knechten meines Willens mache. Ich möchte noch einen weiteren Punkt nennen, der ist aber nur kurz: Manipulation durch Realitätsverweigerung. Was ist damit gemeint? Das kann man manchmal erleben, wenn für Kranke gebetet wird. Und das ist wirklich ein ganz, ganz sensibler Punkt. Da müssen wir echt gut aufpassen, wenn wir für Kranke beten. Häufig wird beim Gebet für Heilung eine Atmosphäre aufgebaut, wo mein Gegenüber, was krank ist, eigentlich dazu motiviert wird, die Realität auszublenden, die Krankheit, die immer noch existent ist, einfach so zu tun, als wenn sie nicht mehr da wäre, das Offensichtliche zu leugnen, um einfach nur zu sagen, ja, es ist schon gut. Oder man ist so unter Druck, man merkt, es ist noch nicht gut, dass man dann sagt, ich bin geheilt und warte darauf, bis sich die Heilung manifestiert. Das ist eine super fromme Beschreibung von dem Satz, ich bin noch krank. Versteht ihr? Gibt in einigen Kreisen, wo ich so einen geistigen Druck aufbaue auf den anderen, mit so einer krassen, ungesund, unreflektierten Art und Weise meine Erwartung über den anderen stülpe, dass er jetzt denkt, wenn ich ihm jetzt nach dem Gebet sage, dass es immer noch weh tut und ich krank bin, dann enttäusche ich ihn vielleicht oder mir wird das sogar als Unglaube bescheinigt, weil ich die Realität beschreibe. Und dann gibt es in einigen Kreisen diese Beschreibung, ich glaube, ich bin gesund, ich warte, bis es sich manifestiert. Nein. Du kannst ja sagen, der Herr kann es ja immer noch zurechtdrücken, aber du hast gerade für meinen Kopf meinetwegen gebetet, Kopfschmerzen. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Das bedeutet nicht, dass ich ungläubig bin, dass Gott nicht das wiederherstellen kann, aber wir müssen aufpassen, wenn wir Menschen dienen, dass wir sie nicht zu Ja-Sagern machen. Du kannst Menschen zum Beispiel, ein ganz anderes Thema in der Evangelisation, kannst du sie so bearbeiten, du glaubst doch jetzt auch, ne, dass Jesus, denkst du, wenn ich was anderes sage, dann kriege ich ja schon ein Problem mit dem. Was ist, wenn ich sage, nee, ich glaube das nicht? Und da gibt's manche, die sind so übereifrig, die wollen das Glück für den anderen so sehr, dass sie seine Schritte für ihn gehen und sagen, so, jetzt machst du das mal so und so, und dann haben wir das. Und das ist übergriffig und maximal manipulativ. Wenn du den Glauben hast, dann habe ihn für dich. Aber du musst aufpassen, dass die Realität nicht verschwiegen werden, wird von deinem Gegenüber, nur weil du jetzt gerade so Feuer und Flamme bist. Bitteschön. Mhm. Ja, die Realitätsverweigerung ist auch richtig. Ich würde sagen, die Realitätsverweigerung kommt schon, derjenige, der manipuliert, erlaubt gar nicht, dass das, was da ist, da ist. Weißt du, was ich meine? Aber ich kann es auch gerne korrigieren. Gebiert. Aber es ist ein... Oder produziert, ja. Ist auch gut, ja. Bitte, Tobi. Für mich ist ein schönes Beispiel, wie Jesus zu Lazarus kommt, der gestorben ist. Und er beurteilt die Realität so, wie sie ist. Der Mann ist tot und ich weine darüber. Er weiß schon, was gleich passieren wird. Aber dieser Moment ist halt jetzt so, wie er jetzt ist. Jetzt weinen alle und Jesus stellt sich einfach dazu und nimmt sich einen Moment für Trauer. Ich finde das auch irgendwie völlig verrückt,
Wenn ich Jesus wäre, hier wieder, ich würde es ganz anders machen. So, was heult ihr alle? 1, 2, 3. Nee, Jesus sagt, das ist jetzt gerade und gleich ist eine andere Situation. Aber er tut nicht so, als wenn das, was gerade da ist, nicht einfach nicht da wäre. Okay, ich möchte gerne auf einen letzten Punkt mit euch und dann ist auch schon echt die Zeit ganz schön fortgeschritten. Manipulation durch Machtmissbrauch, das hat sich schon gestreut an einigen Punkten, dass das auch was mit Macht zu tun hatte, durchaus, mit ungleichmäßigen Machtpositionen. Immer wieder geschieht geistliche Manipulation durch ungesunde Machtstrukturen oder unhinterfragter Machtposition. Und bereits Jesus und Petrus haben darauf hingewiesen. Jesus sagte in Matthäus 20, 25, Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Also nicht beherrschen, sondern dienen. Also es gibt hier eine Gefahr und das sollen die Jünger wissen. Bei Jesus soll das anders laufen. 1. Petrus 5, Vers 2 bis 3 sagt über die Ältesten, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und immer wieder wird in missbräuchlichen Kreisen eingefordert, vielleicht hast du schon mal den Satz gehört, den Gesalbten des Herrn soll man nicht antasten. Das ist ein Zitat aus 1. Samuel 24, Vers 7, einfach aus dem Kontext rausgeworfen. Gott hat ihn gesalbt und deswegen darfst du ihn nicht kritisieren. Gott hat ihn eingesetzt. Gott hat ihm so ein starkes Amt, er hat ihm so viel Autorität gegeben, eine Machtposition, eine Leitungsverantwortung gegeben. Es ist unmöglich, dass wir ihn antasten oder ihn kritisieren oder in Frage stellen. Ich habe in einem Satz oder in einem Statement von einigen Theologen, es gibt nämlich gerade Vorwurf gegen einen großen Leiter in Amerika, da hat eine Gruppe von Leitern Folgendes geschrieben. Es ist eine Sache, geistlichen Leitern, die der hohen göttlichen Berufung angemessen leben, Ehre und Respekt zu erweisen. Das ist eine, Ehre und Respekt. Es ist eine andere Sache, Diener zu Stars zu erheben und sie so zu betrachten, als gehörten sie zu einer anderen Kategorie als der Rest des Leibes. Das passiert manchmal. Und es passiert viel schneller, als einem lieb ist. Und das kann auch in ganz, ganz kleinen Kreisen passieren. Es kann in kleinen Gemeinden passieren. Es kann sogar in Hauskreisen passieren, wo Leute so glorifiziert werden und so auf ein anderes Podest gestellt werden, dass sie wieder Star sind. Wenn der reinkommt, unantastbar. Er ist der Gesalbte des Herrn. Aber wir dürfen nicht vergessen, niemand ist von gerechtfertigter Kritik ausgenommen. Egal, welches Amt bekleidet wird. Das müssen wir unbedingt festhalten. Egal, welche Position jemand hat. Wenn es Kritik gibt, dann muss sie auch angesprochen werden. In Offenbarung 2, Vers 2 sagt Jesus zu einer Gemeinde, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Das bedeutet, es haben sich Leute dort haben sich in Szene gesetzt als Apostel. Es gab viele Menschen mit apostolischem Dienst, nicht nur die 12, gab viele weitere. Dass sie sich so bezeichnet haben, ist noch nicht mal das Problem, sondern sie wurden diesem Ruf nicht gerecht. Und egal, mit welchem Amt jemand daherkommt, das kann einen nicht immun machen. Und das sind oft Machtstrukturen, dass Leute mit Titeln um die Ecke kommen und sagen, ich kann nicht korrigiert werden und ich manipuliere durch mein Amt, was ich habe. Ich finde interessant, dass sogar ein Petrus, das ist einer der Apostel, könnte man sagen, auch er musste ertragen, dass er kritisiert wurde. Paulus sagt in Galater 2, Vers 11, als aber Kephas, eine andere Bezeichnung für Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Er hat rumgeheuchelt und das musste kritisiert werden. Das musste beim Namen genannt werden, egal ob du den Auferstandenen leiblich gesehen hast und auch wenn du der Apostel aller Apostel bist, das, was du gerade machst, ist nicht okay. Und aus diesem Grund ist es wichtig zu beobachten,
das Älteste im Neuen Testament, und das ist spannend, immer im Plural erwähnt werden.
Da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, aber in diesen Versen Apostelgeschichte 14, 23, Titus 1, Vers 5 können wir sehen und auch in anderen weiteren Passagen, in Gemeinden gab es nicht den einen Solo-Leiter, weil das schon eigentlich ein Szenario bietet, wo automatisch Missbrauch stattfinden wird und geistliche Manipulation, weil es keine Kritik oder keine Reflexion auf Augenhöhe gibt. Und deswegen ist das für mich noch ein wichtiger letzter Punkt und vielleicht einer der wichtigsten Punkte, Manipulation durch Machtmissbrauch. Dort, wo Menschen eine außerordentliche Position haben, muss man immer ganz besonders darauf achten, dass diese Position, diese Macht nicht genutzt wird, um andere, die nicht so stehen, zu manipulieren. Und man muss Sorge tragen, dass Menschen mit Macht und mit Verantwortung und Autorität, dass sie andere um sich herum haben, die in ihr Leben hineinsprechen dürfen. Und keine Solofiguren, wo du auf der Spitze stehst und dann am Ende heißt es nicht, Christus ist das Haupt, sondern unser Pastor oder unser Apostel ist das Haupt. Und den kann niemand antasten, weil er der Gesalbte des Herrn ist. Also ihr seht, es gibt einige Facetten, wie manipuliert werden kann. Und es gäbe natürlich noch viele, viele andere Dinge, auch im zwischenmenschlichen Bereich, wie Machtmenschen manipulieren und andere für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Aber diese Dinge sind, denke ich, besonders häufig dann, wenn geistlich gedient wird. Und bei aller Betonung und Stärkung des geistlichen Dienstes ist es wichtig, hier wachsam zu sein, weil der Satan nicht schläft und wir sollten geschult sein und einen wachen Geist haben, dass wir nicht einfach allem erliegen, was da um die Ecke kommt, sondern von Gottes Wort geschult sein, um auch negativen Tendenzen etwas entgegensetzen zu können. Es ist spät, deswegen bete ich jetzt noch und dann könnt ihr noch miteinander sprechen oder gleich nach Hause. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und dass dein Wort auch so deutlich spricht. Ich bin erstaunt, dass einer wie Petrus, dass dem die Leviten gelesen wurden. Wenn ich Petrus gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Paulus, wenn du das nächste Mal einen Brief schreibst, dann lass solche Details bitte raus. Das wirft nämlich kein gutes Licht auf die Gemeinde und auf das Christentum. Aber es geht nicht darum, dass wir in einem positiven Licht stehen, sondern es geht um Wahrheit, um Gerechtigkeit und um Frieden. All das, was dir wichtig ist. Und niemand kann sich da rausnehmen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns unsere blinden Flecke öffnest. Und vielleicht beim Zuhören und beim Erarbeiten des Themas wird der ein oder andere gerade gedacht haben, Moment mal, das, womit ich da konfrontiert bin, das, was ich da erlebe an Dynamik, das riecht ganz stark nach geistlicher Manipulation, die echt ungesund ist. Und ich werde hier zum Spielball von irgendjemandem. Bitte dich, Herr, dass du uns den Mut gibst, dass wir in guter Art und Weise manipulativen und missbräuchlichen Systemen die Stirn bieten und Wahrheit aussprechen, dass wir uns dagegen wehren und dass wir diese Dinge nicht einfach fahren lassen. Herr, ich bitte dich, gib uns diese Wachsamkeit und danke dir, dass du uns in deinem Wort auch nicht alleine lässt, sondern uns auch einige Mechanismen auch präsentierst, damit wir vorbereitet sind und deinen Segen nicht verpassen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns segnest, wenn wir nach Hause gehen, dass du uns kräftigst und dass wir eine gute Nacht haben, um gestärkt am neuen Tag durchzustarten. Amen.